ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Herzlich willkommen in SWR 1 Leute, Marco Klein.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
Wir zeichnen auf Rosenmontag den Stadtprinzen der großen Karnevalsgesellschaft in Mannheim Forio hier zu haben. Das wäre, glaube ich, illusorisch. Wo bist du jetzt?
Jetzt bin ich in Stuttgart, gerade hier bei euch im Studio. Freue mich natürlich sehr, hier zu sein. Als wir hergefahren sind, war es schon sehr spannend auch. Ja, es gehört dazu zum Stadtprinzen sein, würde ich mal sagen, dass man auch außergewöhnliche Dinge erlebt.
Und jetzt reingedacht in den Rosenmontag. Wo bist du da dann? Um die Zeit kurz nach 10?
Um die Zeit kurz nach 10 am Rosenmontag werden wir schon die ersten Besucher haben. Vormittags natürlich Kindermaskenbälle auch, Kindergärten. Und dann in den Nachmittag rein kommen dann die großen Karnevalsveranstaltungen. Es wird sehr spannend. Wir werden viel unterwegs sein und natürlich viel im Bunten unterwegs sein.
Was sagt ihr denn eigentlich? Hilau, Alaf?
In Mannheim, der Kurpfalz, sagt man Ahoi. Ja, ich glaube, das passt auch ganz gut.
Klingt wie an der See.
Genau, klingt ein bisschen wie an der See, das ist so. Ringsrum ist dann auch mal Hilau. Ja. Also wir kommen auch durchaus als Prinz der Kurpfalz in Vereine, wo was anderes gerufen wird. Die Stadtprinzessin beispielsweise kommt von den Sandhase und die sagen Hopp. Ja. Aber primär ist Ahoi unser Schlachtruf.
Bist du denn eigentlich ein Morgen- oder ein Abendmensch?
Also ich bin schon Frühaufsteher, aber ich habe auch kein Problem damit, lange in die Nacht rein zu gehen, zu feiern. Das fällt mir eigentlich relativ leicht alles und ich glaube, das brauche ich jetzt auch während der Kampagne.
Ist wahrscheinlich auch eine Grundvoraussetzung, um überhaupt Stadtprinz zu sein, oder?
Ja, ich denke, man muss schon so ein bisschen mit wenig Schlaf auskommen können. Das muss für einen okay sein, zumindest jetzt für die Zeit des Prinzendaseins. Und ich habe da keine Probleme, mal ein bisschen weniger zu schlafen. Und ich denke, ja, die Freude über dieses Amt, der Stolz darauf natürlich auch, das macht es einem ein bisschen leichter, auch mit wenig Schlaf klarzukommen.
Durch die vielen Termine, die jetzt gerade alle anstehen, gibt es so ein Ritual, was du hast, wo du sagst, da achte ich drauf, dass ich das aber auf jeden Fall immer einhalten kann?
Ja, also ich versuche wirklich noch meine Zeit für mich auch so ein bisschen zu nehmen. Morgens nach dem Aufstehen lieber eine halbe Stunde früher aufstehen, trotzdem Tasse Kaffee trinken, mit dem Hund raus, da noch kurz seine Zeit nehmen und dann eben, wenn es ans Anziehen geht, dann mache ich immer so die typischen Gänge, sage ich jetzt mal, nach dem Bad, Ornat anziehen. Und dann stehe ich in der Regel schon am Fenster und warte, bis meine Fahrer mich abholen.
Die typischen Utensilien eines Stadtprinzen, die hast du mitgebracht. Musst du gerade mal für die SW1-Hörerinnen und Hörer erklären. Anschließend gibt es das im Video zu gucken. Aber was liegt hier heute alles auf dem Tisch?
Also wir haben hier auf dem Tisch mein Zepter. Das habe ich am 18. Januar beim Weißen Ball bei der Intronisation übergeben bekommen. Und somit dann auch quasi die Regentschaft über die Stadt Mannheim und die Kurpfalz, was das Närrische angeht zumindest. Das Zepter habe ich überall dabei. Zum Orden übergeben, gebe ich das Zepter kurz aus der Hand an meine Begleitgarde. Ansonsten lege ich das eigentlich kaum weg.
Und schläfst aber nicht damit.
Ich schlafe nicht damit, das ist dann wohl gut unter. Ja. Aber für diese Zeit ist es mein ständiger Begleiter. Mhm. Dann habe ich natürlich die Kappe, die Prinzenkappe mit dem Plüsch obendrauf, die ein bisschen abhebt von den restlichen Würden und Ehrenträgern der Fasnacht. Und hier stecken dann auch die drei Fasanenfedern drin. Das ist traditionell schon immer so. Das ist nun mal ein besonderes Zeichen, eben, dass der Regent der Fasnacht in seinem Bereich die Fasanenfedern auch trägt.
Für alle, die mit Karneval nichts zu tun haben, Marco, kannst du einfach mal erklären, bei deiner Intronisierung im Januar, was passierte denn da genau?
Also, zunächst wurde ich mal gefunden. Ja, es war ein großes Geheimnis. Wer wird der Stadtprinz dieses Jahr? Und da sind 111 alte Fasnachter quasi umhergefahren und hatten verschiedene Stationen. Dann wurde ich entdeckt. Und dann kam natürlich der Weiße Ball. Das ist ein großer gesellschaftlicher Ball noch tatsächlich in Mannheim. Wenig karnevalistisch, also keiner ist verkleidet. Alle im Smoking, Abendanzug, Abendkleid, die Damen. So das Who is Who der Stadt und der Kurpfalz. Und hier ist es dann so, dass ich auf die Bühne dann gebeten wurde, bin einmarschiert und habe dann vom Präsidenten des Forio, vom Bodo Tschirschke, das Zepter übergeben bekommen. Der Oberbürgermeister war anwesend und hat mir quasi auch die närrische Regentschaft über die Stadt übergeben dann in dem Moment. Und dann ist es so, dass man das erste Mal sein Motto aufsagt, also das Motto, dass man während der Kampagne auf jeder Veranstaltung mitbringt.
Das ist so ein Spruch, oder?
Genau, so ist ein relativ langer Spruch. Also es besteht aus vielen Sätzen, aber es kommt so ein bisschen das Berufliche und auch wichtig die Botschaft, die wir als Regenten der Fasnacht mitbringen wollen dann, für unsere Kampagne uns rausgesucht haben. Und das war am Weißen Ball dann und da wurde schon von dem einen oder anderen die Aufwartung gemacht, es wurden Orden verteilt und es war eine rauschende Ballnacht, die ich wirklich erst so am nächsten Tag richtig verarbeiten konnte. Mit wem hast du dich da fotografieren lassen? Mit wem hast du da gesprochen? Ein ganz, ganz besonderes Erlebnis.
Vielleicht kannst du uns die Botschaft so im Kleinen einfach mal zusammenfassen.
Ja, also bei mir im Motto steht zum einen so ein bisschen was über meine berufliche Herkunft und ganz wichtig ist mir, dass Fasnacht verbindet. Egal woher, egal wohin, bei uns zählt nur der frohe Sinn. Das ist so ein Teil meines Mottos. Und eben egal ob bunt, ob leise, schrill oder heiter, die Fasnacht vereint uns und führt uns weiter. Und es ist einfach so, für mich ist es da, wo Fasnacht gelebt wird, beginnt auch ein Stück weit Leben. Es ist die fünfte Jahreszeit. Wir haben momentan ohnehin eine unheimlich aufregende Zeit, gerade was politisch angeht, eher grau in grau. Irgendwie jeder hat eine Art Belastung, die er mit sich rumträgt. Wie geht's weiter? Jeder hat momentan Probleme. Und da ist Fasnacht doch das, wo man sagt, okay, wir können die Sachen nicht wegreden, aber wir können trotzdem noch das Leben genießen dabei und alle an einer Hand miteinander in dem bunten Fasnachtsleben feiern.
Jetzt geht es ja vielen in der Fasnacht oder im Karneval darum, einfach mal so in eine andere Rolle zu schlüpfen, gerade weil du das ansprichst. Es gibt viele Probleme, vielleicht aus dem eigenen Leben mal raus. Ist es das bei dir auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Fasnacht schon immer gefeiert. Als kleines Kind waren die Kostüme so ein bisschen schon fremdgesteuert von der Mama, vom Opa. Ich war mit 2 Jahren Zwerg, das hat natürlich am ehesten gepasst auch, war aber auch schon mal Prinz gewesen und man schlüpft schon in so eine Rolle, wo man sagt, okay, beruflich hätte ich mir das vielleicht mal vorstellen können. Wir sehen Piloten auf den Straßen, wir sehen Kapitäne, wir sehen Cowboys und was auch immer, das ist das, was Fasnacht ausmacht. Man schlüpft in eine Rolle, lässt einfach den lieben Gott mal einen guten Mann sein und ja, Stadtprinz zu sein, hätte ich mir als Kind nie erträumt. Ich fand das immer total faszinierend, wenn beim Kindermaskenball die Prinzessin, der Prinz kam. Ich habe gedacht, Mensch, das würde ich auch gerne mal machen. Und als dann letztes Jahr das Gespräch kam, habe ich gedacht, hey, ja, das willst du machen. Da geht ein Traum in Erfüllung. Und so geht es vielen anderen auch in der Fasnacht.
Du bist der Stadtprinz. Gibt es eine Stadtprinzessin?
Es gibt auch eine Stadtprinzessin, Sarah die Erste von den Rheinauer Sandhasen. Und die Prinzessin habe ich tatsächlich auch erst kurz vor meiner Intronisation kennengelernt, weil ich ja immer noch geheim war und auch die Prinzessin das nicht erfahren durfte. Die Prinzessin ist schon am 11.11. intronisiert. Wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Es ist auch wichtig, dass man sich versteht und das passt auch. Wir sind ein bisschen unterschiedlich vom Typ her. Die Sarah ist eher eine ruhigere. Ich bin ein sehr extrovertierter Typ, glaube ich. Und das macht es aber auch aus. Und auf der Bühne ist es wichtig, dass man zusammen miteinander für die Fasnacht steht. Und ich glaube, das können wir auch ganz gut so transportieren.
Du bist als Betreiber der Event- und Veranstaltungslocation Hippodrom an der Seckenheimer Waldrennbahn ja Trubel wirklich gewohnt. Aber was bedeutet jetzt die fünfte Jahreszeit für dich?
Es ist nochmal ein Extrem mehr. In meiner Location wird ja auch geheiratet, wird nicht nur gefeiert. Hochzeit ist natürlich auch eine Feier, klar, keine Frage. Aber es ist doch etwas weniger bunt, etwas klassischer. Ja, ich bin es gewöhnt, aber Fasnacht ist nochmal was Besonderes, weil man einfach ganz viele verschiedene Menschen, die man vorher noch nie getroffen hat, denen auch ein Stück weit Lächeln ins Gesicht zaubern kann, auf viele verschiedene Veranstaltungen geht, egal ob das auch Seniorenheime sind, ob das Kindergärten sind, Kinderkrankenhaus, auch einen sozialen Aspekt, den wir dabei haben. Wir haben auch alle ein Sozialprojekt, die Prinzessin 1, ich 1, das wir unterstützen. Und aber primär geht es natürlich auch ein Stück weit ums Feiern und um die Freude weiterzutragen. Und da ist Fasnacht doch schon nochmal deutlich extremer, wie das eine normale Party ist.
Extrem würde man wahrscheinlich bei deiner Biografie auch dazu sagen. Also Soldat, Krankenpfleger, Galopptrainer. Was zeichnet dich denn aus, dass du all diese unterschiedlichen Facetten zu dir passen?
Ich glaube, dass ich mich für viele Dinge schnell begeistern kann, auch nachhaltig begeistern kann. Und dass ich eigentlich immer das gemacht habe, ich habe immer so auf mein Herz gehört. Primär die Ausbildung zum Krankenpfleger, das war mir ganz wichtig auch, weil ich sehr sozial erzogen worden bin auch, so für den Nächsten auch da zu sein. Da kam die Krankenpflege her, der Wechsel dann zur Bundeswehr war so ein bisschen auch eine Abenteuerlust, aber das Ganze doch gepaart auch mit dem Sanitätsbereich. Eine ganz tolle Zeit und ich habe schon immer gern mich in den Dienst der Menschen gestellt auch und das als Soldat diene ich meinem Land. Würde es auch nie mehr anders machen, das ist einfach so. Man kann was zurückgeben auch und deswegen waren auch Auslandseinsätze nie für mich ein Thema, das in Frage zu stellen. Das hat dazugehört und auch danach Rennpferde zu trainieren ist auch irgendwie, ja, ich liebe Tiere und das kannst du auch nur, wenn du Tiere liebst. Das Pferd trainieren 365 Tage im Jahr bei Wind und Wetter. Ich habe immer das gemacht, wo mich fasziniert hat auch. Und so jetzt auch der Stadtprinz, wo ich auch versuche, was zurückzugeben, meine Faszination weiterzutragen und einfach den Leuten so ein bisschen auch das Bunte des Kräuteralltags zu bringen.
Was ist der nächste Traum?
Also richtig, ich habe noch gar keinen. Ich glaube, das entsteht jetzt irgendwie. Ich bin vielschichtig irgendwie und mal gucken, was sich da so anbietet als nächstes.
Wobei es ja ungewöhnlich ist, vom Zivi, der du warst, dann Berufssoldat zu werden. Wie fiel denn die Entscheidung?
Also da muss man ganz ehrlich sein, der Zivi, das war so eine Sache, okay, ich habe jetzt die Krankenpflegeausbildung gemacht, ich kann danach in einem Krankenhaus auf der Intensivstation anfangen. Die haben gesagt, mach deinen Zivildienst bei uns und bleib nahtlos da. Und dann habe ich gesagt, okay, warum jetzt zum Bund, warum jetzt aus dieser Sache raus?
Du warst praktisch veranlagt.
Ich war praktisch veranlagt, das muss man schon so sagen. Es war keine Überzeugungsgeschichte. Ja. Das hat sich dann so einfach angetan.
Und du bist jetzt wieder in der Krankenpflege. Also du hast ja wirklich einen Blick drauf über die Jahre, Jahrzehnte, muss man ja fast sagen. Wenn du so Anfang der 2000er Jahre nimmst, wie hat sich das maßgeblich zu heute verändert?
Also es ist schon eine große Veränderung. Der Gesundheitssektor ist ein bisschen schwieriger geworden, muss man schon so sagen. Man merkt, dass Fachkräfte fehlen. Es ist leider so, gerade auch Fachärzte, es belastet viel mehr die Krankenhäuser mittlerweile, die Notaufnahmen. Auch die Notfallpraxen werden ja teilweise geschlossen, gerade auch bei uns Baden-Württemberg. Wir bekommen es immer mehr mit. Das schwingt natürlich auf die Notaufnahmen über und ist dort natürlich eine große Herausforderung geworden. Und das belastet natürlich auch das Personal ein Stück weit. Aber ich glaube, wenn man es aus Überzeugung macht, so wie ich das auch mache, und der Patient gibt einem schon immer wieder was zurück. Es ist einfach so. Es ist ein sehr positiver Beruf, der einem viel Freude macht. Egal wie stressig auch der Tag ist, sind immer ein paar Punkte, wo man sagt, okay, hey, ich habe jetzt hier echt helfen können. Und das ist das, was einem auch gut tut, aber es ist in den letzten 25 Jahren wahnsinnig viel passiert, wo man nur hoffen kann, dass die Politik auch hier irgendwo auch mal das wieder mit mehr in den Fokus stellt und nicht mal schnelle Entscheidungen trifft, sondern in der Basis auch schaut, okay, wo können wir tatsächlich was verändern, dass wir weiterhin dieses Gesundheitssystem haben, wie wir es jetzt haben oder auch wie wir es hatten, wieder zurückbekommen.
Jetzt haben wir gerade von deinem Beruf als Krankenpfleger gehört. Sich bei der Bundeswehr zu verpflichten, hast du dann auch angesprochen. Du hast gesagt, du hast nie ein Problem damit gehabt, wirklich für dein Land zu kämpfen. Dennoch, das war ja dann sicherlich auch ein ganz besonderer Entschluss. Wie fiel der?
Ich war auf einer Ausbildungsmesse und hatte einen Vortrag für die Malteser gehalten, für den Rettungsdienst eigentlich. Und dann hat der Wehrdienstberater mich angesprochen und gesagt, hey, wir suchen Rettungsassistenten, Krankenpfleger. Wäre das nichts für dich? Bist ein junger Mann und so weiter und so fort. Und ja, dann war ein Stück weit die Abenteuerlust da. Und dann habe ich gedacht, hey, in meinem Land nur mal zu dienen und das auch unter besonderen Herausforderungen. Ich bewerbe mich jetzt und das Ganze ging ganz schnell. Ich habe mich im Oktober 2003 beworben. 1.1. bin ich in Rhein-Roten-Westerwald, habe ich meinen Dienst angetreten. Und dann ging es ganz schnell auch bis zum ersten Auslandseinsatz. 2005 war das dann in Kabul, Afghanistan. Und ich habe das auch nie in Frage gestellt, als die Kommandierung kam dafür, weil ich gesagt habe, okay, ich habe einen Schwur geleistet als Soldat auf Zeit, beim Land zu dienen. Und da stelle ich sowas auch nicht in Frage. Und der Auftrag war ja damals auch vom Bundestag dementsprechend so abgesegnet. Und das ist eine Sache für die Allgemeinheit. Ne? Das darf man nicht vergessen. Politik entscheidet für uns alle, weil wir haben auch die Politik gewählt. Und ich habe das auch gern gemacht und habe ja hier auch meinen Kameraden dann helfen können in dem Moment und bin eigentlich immer mit einem guten Gefühl auch nach Hause gefahren.
Hattest du denn noch ein Bewusstsein dafür, dass du vielleicht nicht lebendig zurückkommst?
Auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch vorher mit seinen Angehörigen bespricht, mit der Familie. Ich glaube, dass tatsächlich während meiner Einsätze meine Familie zu Hause mehr Probleme damit hatte wie ich. Ich war vor Ort, ich habe die Gefahr direkt gesehen. Ich wusste auch, wenn es jetzt passiert, dann ist es so. Und zu Hause sind doch die Angehörigen, die gar nicht wissen, was passiert denn jetzt vor Ort im Detail, wie geht es ihm im Moment, geht es ihm wirklich gut, hat er jetzt gerade eine Gefechtssituation, wie auch immer. Das sind so Sachen, ich glaube, da habe ich mir auch mehr Gedanken über die zu Hause gemacht, wie es denen jetzt geht, wie über mich selbst, weil irgendwo glaube ich schon immer an Schicksal, Dinge passieren und ich hätte es dann eben so genommen, wie es ist. Das ist so mein Lebensmotto auch. Die Sachen werden uns irgendwie vor die Füße gelegt und dann müssen wir einfach gucken, was wir daraus machen.
Wenn wir jetzt mal auf die Situation eingehen, du warst da Leiter der Notaufnahme des Einsatzlazaretts in Kabul, warst bei Patrouillen unterwegs, um akute Verwundungen von Soldaten zu versorgen. Das ist doch sicher eine enorme emotionale Anspannung.
Ja, ich kenne es zwar schon vom Krankenhaus und Rettungsdienst, dass man zu Unfällen kommt, dass man Verwundungen, Verletzungen hat. Aber es ist doch noch mal was anderes, wenn man vielleicht auch in dem Fall Kameraden versorgen muss, mit denen wir vorher, am Tag vorher vielleicht noch zum Mittagessen waren. Du lebst auf engem Raum in diesem Lager. Da ist emotional noch mal viel mehr dahinter, ne? Weil du hast vielleicht einen Bekannten da vor dir liegen. Und es ist natürlich so, es ist ein Unterschied, ob ein Verkehrsunfall passiert, weil er passiert ist, oder ob du jemanden versorgst, ob das jetzt ein deutscher Soldaten war, NATO-Soldaten war, vielleicht auch ein Afghanen war, die du versorgst, weil es aufgrund von Gewalt war, von einer Kriegshandlung war, wo jemand wirklich aktiv demjenigen was Böses wollte. Und das ist emotional nochmal ein bisschen anders zu verarbeiten. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich konnte es immer gut verarbeiten. Wir sind auch ganz toll betreut worden während dieser Zeit, nach den Auslandseinsätzen mit Nachbereitungsseminaren. Und wir haben uns gegenseitig immer so ein bisschen Kraft gegeben, auch wenn es wirklich Situationen waren, wo man gesagt hat, hey, da müssen wir nochmal drüber reden. Und die Kameradschaft, die ich bei der Bundeswehr gelernt habe und die leider viele junge Männer gar nicht mehr so lernen durch das Aussetzen der Wehrpflicht, die würde ich nie mehr missen wollen, weil so eng kameradschaftlich zusammengearbeitet habe ich danach nie mehr. Auch wenn ich danach immer tolle Teams hatte und toll kollegial mit den Leuten gearbeitet habe, das ist nochmal was Besonderes gewesen.
Gerade weil es dann so extreme Situationen sind natürlich, gibt es Bilder, wo du sagst, die kriege ich so einfach nicht aus dem Kopf?
Toi, 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 glücklicherweise nicht. Ich habe das alles immer wirklich gut verarbeiten können. Und es waren Herausforderungen. Ich glaube, dass wir auch viele junge Männer und junge Frauen dabei hatten, die vielleicht nachhaltig mehr Probleme hatten, mit Sachen umzugehen. Mir hat einfach geholfen, dass ich vorher schon viel durch die Pflege mit Tod, Erkrankungen zu tun hatte. Ich glaube, da ist jeder so ein bisschen auch anders gestrickt. Es gab sicherlich Situationen, wo man sagt heute, hätte ich nicht gebraucht so, aber die waren einfach da. Aber toi, 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 ich bin damit fein, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann. Aber es ist natürlich so, dass man sich schon Gedanken macht, Mensch, wir hatten auch Kameraden, die dort ihr Leben lassen mussten, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt wieder gerade in Afghanistan ein Regime haben, was wir eigentlich gar nicht so wollten. Und das macht einen natürlich im Nachhinein schon etwas nachdenklich, ne? Dass ein NATO-Partner sagt, okay, wir ziehen jetzt alle raus. Du kannst dann nicht sagen, okay, wir bleiben jetzt allein dort. Und dann ist das Ergebnis sehr unbefriedigend. Und ich glaube, da geht es vielen Kameraden so, die über die Jahre dort gedient haben, Einsatztage dort gebracht haben, fernab von der Familie Tod und Verwundung gesehen haben. Und das ist dann das Schade. Das ist das, was einem im Nachhinein eigentlich Gedanken macht.
Marco Klein bei uns in SWR1 Leute. Fast 10 Jahre lang hast du einen Rennstall geführt an der Seckenheimer Waldrennbahn, Galappsport. Das ist für viele eine ganz besondere und auch eine fremde Welt. Was hat dich dahin gebracht?
Ich habe schon früh angefangen zu reiten. Die Faszination für Pferde war immer da. Und ich war mit meinen Eltern oft auf den Rennbahnen in Mannheim, in Frankfurt, als es die noch gab, ganz tolle Rennbahn, in Erbach. Und das hat mich fasziniert, diese athletischen Vollblüter, wenn die da um die Wette laufen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, ich will da mal reinschnuppern. Und in Mannheim gab es einen Hobby-Rennstall vom Horst Rudolf. Und da bin ich dann mal hin, habe reingeschnuppert und habe dann selbst meine Besitzertrainerlizenz gemacht, dass ich eigene Pferde trainieren kann, weil mich das einfach fasziniert hat, dieses Pferd, was mit dem natürlichen Ehrgeiz einfach Erster werden will. Und auch das, was die Pferde zurückgeben in der täglichen Arbeit. Es ist ja nicht nur so, dass die einfach mal ein Rennen laufen. Du musst ja täglich mit denen trainieren und Konditionen aufbauen. Und auch das Pferd, es muss ja, wenn es Leistung bringen soll, muss es glücklich und gesund sein. Und da musst du auch mal mit denen ausreiten, mal auf die Koppel. Und das alles so zu vereinbaren, das hat mich da einfach immer fasziniert.
Pferdewirtschaftsmeister heißt der Beruf dahinter. Ja. Und als Galopptrainer hast du dich dann auch ausbilden lassen. Hattest bis zu 40 Pferde, mehr als 120 Siege waren das wohl in Summe. Wenn du da jetzt so an einen speziellen Sieg denkst, welche Geschichte kannst du da rausgreifen?
Also ich glaube, der erste Sieg als Trainer war schon direkt so das Highlight. Ich hatte meiner Schwester damals zum Abitur ein Rennpferd geschenkt, sage ich jetzt mal. Und der war im Training immer total phlegmatisch, ist so vor sich hingaloppiert und ganz ruhig. Und du hast immer gedacht, Mensch, der kann doch jetzt mal der Knoten platzen, dass er jetzt auch mehr will. Und dann sind wir nach Frankfurt und dann ist dieses Rennen gelaufen, er ist phlegmatisch galoppiert wie immer. Und plötzlich im Schlussbogen denke ich, was passiert denn jetzt mit ihm? Dann ist wie ein Blitz durch das Pferd gegangen und tatsächlich hat er das Rennen gewonnen dann auch. Es war jetzt kein besonders groß dotiertes Rennen oder wie auch immer, aber diese Faszination, dass das Pferd jetzt wirklich so richtig Bock hatte und tut meinen ersten Start als Trainer direkt in den Sieg verwandeln, das war wahnsinnig emotional. Und da erzählt man natürlich auch unheimlich gern darüber, weil man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Und das Pferd Gold of Dubai war sein Name oder ist sein Name, ist mittlerweile 21, lebt in Speyer bei einer netten Dame, die sich wahnsinnig toll um ihn kümmert und ist bis 10 oder 11 Jahre für uns auch Rennen gelaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, es reicht jetzt für ihn. Und dann war auch nicht mehr so der Ehrgeiz da. Aber das war so ein besonderes Rennen auch.
Wollte mich gerade fragen, beim zweiten Mal dann gleich wieder phlegmatisch oder war der Blitz dann gesessen?
Nein, er hat tatsächlich einige Rennen für uns gewonnen. Und er hat auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. War ein eigener Charakter im Training, etwas schwierig auch. Der hatte so seinen eigenen Kopf. Ich habe auch viel selbst im Training geritten, weil wir uns gut verstanden haben. Die Mädels wollten ja nicht unbedingt so, weil er wirklich so ein bisschen ein Sturkopf war auch. Aber er hat wahnsinnig viel Freude bereitet, war ein ganz bunter irgendwie, auch vom Fell. Und ja, das ist so einer, und der Sai Baba, mein erstes Rennpferd an sich, das sind die, wo du sagst, da denkst du immer wieder dran zurück, weil es auch besondere Pferde waren. Aber jedes Pferd, was ich trainiert habe über die Jahre, hat sich irgendwie eingeprägt. Und über jedes Pferd weißt du immer noch was zu erzählen, auch wenn es Hunderte waren über die 10 Jahre. Jeder hat was Besonderes gehabt. Jeder war individuell, du musst individuell drauf eingehen. Manche waren unkomplizierter, manche waren komplizierter. Ja.
Wie ist das denn bei den Menschen? Weil klar, jeder Mensch ist auch individuell, aber was für Typ Menschen gehen denn zur Galopprennbahn? Auf wen bist du da getroffen?
Alle. Also gerade wenn ich für die Waldrennbahn in Seckenheim sprechen kann, es kommt jeder aus jeder sozialen Schicht. Also es ist nicht so dieses Who is Who, das gesehen und gesehen werden. Rennsport ist für alle da auch. Und ja, Rennpferd heißt jetzt nicht nur der Job der oberen 10.000. Wir haben in Seckenheim ganz viele Familien auch, die über den Familienpass auf die Rennbahn kommen, die einfach 50 Cent auf Sieg setzen und in dem Moment das eigene Pferd haben und da mitjubeln, wer gewinnt jetzt und diese Faszination erleben. Also Rennsport ist wirklich das, ich habe alles an Menschen kennengelernt, auch an Besitzern. Wir haben Besitzergemeinschaften gehabt, haben 20 Leute zusammen, ein Rennpferd, teilen sich die Kosten dafür, weil wir können als Besitzer von einem Rennpferd nicht von einem Profit reden. Es ist ein teures Hobby. Bis das Pferd das Jahr über bezahlt ist, dann ist es nicht so, dass man da einen großen Reibach macht. Das macht man einfach, weil man Spaß dran hat, gemeinsam auf die Rennbahn zu gehen, mit dem Pferd Spaß zu haben. Und da habe ich alle Charaktere, glaube ich, wirklich kennengelernt.
Als Stadtprinz der Mannheimer Karnevalsgesellschaft, da bist du auch noch zu 70% Krankenpfleger in einer Weinheimer Klinik in der Notaufnahme und betreibst eine Event-Location an der Seckenheimer Waldrennbahn, das Hippodrom. Das ist ja schon so ein Wandeln zwischen den Welten. Was gibt dir das?
Es gibt mir sehr viel. Der Beruf im Krankenhaus zum einen, das, was von Patienten zurückkommt auch. Und es macht mir auch Freude, in dem Team zu arbeiten dementsprechend. Es ist ja eine sehr ernste Angelegenheit teilweise auch. Auch wenn man es immer mit Humor nimmt. Es kommt immer auf den Patienten drauf an, auch wenn er krank ist. Es gibt viele Patienten, da hilft es doch, wenn man mit einer relativ lockeren Leichtigkeit da dran geht und das Ganze so ein bisschen auch spaßig versucht aufzubauen. Und dann ist natürlich das Hippodrom, wo es wirklich darum geht, wenn die Leute, die bei uns gefeiert haben, ihre Hochzeit, ihren Geburtstag, ihr sonstiges Event, wenn die mit einem Strahlen am Ende vom Tag sagen, hey, das hat sich rentiert, hier bei euch zu feiern und das war einer der schönsten Tage in unserem Leben, bei der Hochzeit beispielsweise, das gibt unheimlich viel zurück und ich sehe gern Menschen feiern, das passt auch super natürlich zum Stadtprinzen-Dasein, weil das Ergebnis auch so ist und ja, das gibt einfach beides auf seine Art und Weise unheimlich viel. Es ist beides, was wo man mit Menschen zu tun hat, aber die Freude und das Glück auf verschiedene Weisen zurückgeben kann.
Wie legst du denn deinen Schalter um von Notaufnahme auf Hippodrom?
Fällt mir relativ leicht, muss ich sagen. Also wenn ich aus dem Krankenhaus rausgehe, lasse ich das auch so weit hinter mir. Und dann kommt einfach das Nächste, dann fahre ich vielleicht ins Hippodrom, fahre vielleicht erstmal nach Hause und kann da relativ schnell umschalten. Also warum das so ist, weiß ich nicht. Das liegt mir vielleicht so in den Genen, ich habe keine Ahnung. Aber es fällt mir doch relativ leicht. Klar, bringt man natürlich immer so gewisse Sorgen auch mit. Oder wir hatten es vorhin drüber, wenn wir in die Nachrichten mal reingucken, denkt man natürlich auch, Mensch, wie geht es weiter? Wir waren so eine offene Gesellschaft, wir gehen in die falsche Richtung vielleicht. Wo man dann aber sagt, okay, jetzt gerade mit Feuer dagegen, jetzt wieder den Spaß rein, jedem versuchen, Spaß zu bereiten auch und einfach zu gucken, dass dieses Wir-Gefühl, wo wir was dafür tun können, dass ein Wir-Gefühl entsteht, da muss man im Kleinen auch was dafür tun. Ob das jetzt mit der Event-Location ist, wo die Leute gemeinschaftlich feiern oder wo man auch mal Partys für verschiedene Gruppen anbietet, die zusammenkommen. Und jetzt die Fasnacht, wo verbinden soll einfach auch, wo wir alle zusammen feiern, egal was wir beruflich machen, egal wie wir religiös denken oder so. Das ist mir einfach wichtig und da kann ich auch relativ gut drin umschalten, weil ich einfach das Positive sehen möchte.
Gemeinschaft haben wir bei dir schon gehört, hast du in der Familie ganz intensiv. Ja. Die Familie hat mitgearbeitet beim Rennstall, macht jetzt mit beim Hippodrom. Wer aus der Familie hat dich denn am meisten geprägt?
Also ich glaube, wenn wir ganz weit zurückgehen, fiel mein Großvater. Das war auch ein sehr extrovertierter, hat eine Metzgerei in Viernheim gehabt und war eigentlich bekannt wie ein bunter Hund, wenn wir das mal so sagen wollen. Und da habe ich gesehen, der Opa, der ist immer offen auf die Leute zugegangen. Der hat immer ein nettes Wort für jeden gehabt. Und das hat mich schon immer fasziniert, hat mich viel geprägt. Meine Mutter ist genauso vom Typ her unheimlich, die auf Leute zugeht. Mein Vater, der war Beamter bei der Stadt, der auch immer geguckt hat, wie können wir das so machen, dass es für die Leute auch wirklich passt, dass wir möglichst jeden Wunsch so der Bevölkerung mitnehmen können, aufnehmen können, und der da sehr engagiert war auch. Und das hat mich schon alles sehr viel geprägt. Und ich glaube einfach dieses enge familiäre Verhältnis, dass man immer füreinander da ist. Es gab nie ein Nein. Es gab schon auch ab und zu mal
gehört
Nein.
Das ist nicht so, dass
das gehört in der Erziehung schon dazu. Aber
du hast es verdrängt.
Ich habe es verdrängt, aber so bei den wichtigen Sachen, wo es ums Leben ging. Es gab nie Nein. Meine Eltern waren immer für mich da, meine Großeltern, meine kleine Schwester ist immer für mich da gewesen im Stall. Auch wenn es mal ein Tief gab, einfach was ganz normal ist in einem Betrieb. Wir waren immer füreinander da und das hat mich sehr geprägt und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich habe eine wahnsinnig tolle, behütete Kindheit gehabt, die ich auf keinen Fall missen wollte, und das zieht sich bis heute noch, und ich hoffe, dass ich meinen Eltern auch heute noch genug zurückgebe und zurückgeben kann und es auch noch lang so ist.
Marco der Zweite vom Hippodrom heißt es ja offiziell. Ich glaube, du hast es eben schon mal anklingen lassen. Ich glaube, mit 2 Jahren bist du das erste Mal in der Fastnacht unterwegs gewesen. Wie sahst du genau aus?
Ja, also ich war auf dem Rücken meines Vaters am Fastnachtsumzug. Ich habe da ganz tolle Bilder noch als Zwerg unterwegs. Das hat natürlich, die Rolle hat perfekt gepasst von der Größe schon allein. Und wenn ich die Bilder heute angucke, jetzt gerade in der Zeit, habe ich die natürlich nochmal angeguckt in den Fotoalben, die meine Mama mir gemacht hat. Ja, ich war damals schon freudestrahlend irgendwie mit meinem Fläschlein in der Hand, rote Bäckchen. Und das war ganz besonders. Und da gucke ich mir das heute natürlich nochmal gerne an und sage, hey, jetzt bin ich der Stadtprinz und habe diese kleinen Zwerge auch wieder vor mir bei den Kindermaskenbällen. Und es gibt einem schon sehr viel.
Du gehst ja, du hast es eben schon gesagt, in die Kindergärten, in die Seniorenheime. Wie wählt ihr denn da aus, wo ihr überall hingehen könnt?
Häufig ist es so, dass die Träger sich beim Feurio auch melden und sagen, wir würden uns freuen, wir machen eine Heimfastnacht, wir machen im Kindergarten einen tollen Faschingsball, wir würden uns freuen, wenn das Stadtprinzenpaar kommt. Und alles, was zeitlich realisierbar ist, machen wir auch wirklich gern, weil ich finde es toll, wenn für die Gemeinschaft was getan wird, vor allem auch in den Seniorenheimen. Man glaubt nicht, was den Menschen das eine Freude gibt, wie die sich teilweise freuen, einfach nur, dass wir da sind und zeigen, hey, ihr gehört genauso noch zur Gesellschaft dazu, wie jeder andere, der draußen auf der Straße ist, draußen auf der Straße tanzt, dafür sind wir da. Und alles, was zeitlich realisierbar ist, das machen wir auch sehr gerne.
Was genau machst du da?
Ja, wir kommen hin, wir erzählen, warum wir da sind, warum wir da sein dürfen und dankbar drüber sind. Das Motto wird jedes Mal vorgetragen, warum wir oder warum ich als Stadtprinz oder die Sarah als Stadtprinzessin jetzt die Gemeinschaft auch in den Fokus für uns stellen. Und dann kommt es einfach ganz drauf an, was gibt die Situation. Kindermaskenball, wir machen eine Polonaise mit den Kindern oder der Stopptanz ist momentan ganz modern. Das musste ich mir auch erstmal beibringen lassen. Der Stopptanz, das heißt, die Musik läuft und wenn die Musik stehen bleibt, dann muss man auch so stehen bleiben. Okay. Musste ich jetzt auch lernen, eine sehr lustige Geschichte. Ja, ich mache das jetzt sehr gern mit. Und bei den Senioren ist es manchmal einfach das ernste Gespräch auch, wo die Leute sagen, hey, Fastnacht ist für uns jetzt auch besonders, weil wir jetzt auch an schlechte Zeiten zurückerinnert werden, die wir erlebt haben. Und man da einfach immer den positiven Stoß nochmal mitgeben darf, den Leuten sagen darf, hey, Fastnacht ist auch eure Zeit noch. Schaut positiv voran und das gibt schon viel zurück. Deswegen freue ich mich über diese ganzen sozialen Einrichtungen auch. Ja.
Du hast ein eigenes Projekt, was du dir rausgesucht hast. Was ist das?
Ich habe mich entschieden für das Projekt Free Zone Mannheim. Das ist ein Projekt, die sich um Straßenkinder, obdachlose Jugendliche kümmern, ab dem 13. Lebensjahr. Die Möglichkeit haben, dass die jungen Menschen dort übernachten, werden für die Schulbildung nochmal vorbereitet, bekommen Essen, die fahren in die sozialen Schwerpunkte auch in Mannheim, verteilen dort Essen. Es gibt eine Kleiderkammer, die die haben, wo sich junge Leute einfach nur Kleidung abholen können, sie wieder zurückgeben können oder sie behalten können. Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, gerade zwischen 13 und 18, die pubertäre Phase bei jungen Menschen. Wenn man hier helfen kann und den richtigen Weg weisen kann, auch auf freiwilliger Basis. Die Leute werden dort nicht gezwungen zu sagen, hier, und du musst jetzt die Schulbildung machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Und das sind 2 bis 3 Sozialarbeiter, die sich da kümmern, die auf Spenden auch angewiesen sind, die das mit viel Herzblut machen. Also als ich dort war und habe mir das nochmal angeschaut, ich war echt begeistert, wie das gemacht wird. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ein bisschen was Unbequemes. Obdachlose gehören zum Stadtbild dazu, irgendwie sollen sie aber nicht dazugehören. Das ist immer so ein Zwiespalt in der Gesellschaft auch. Und umso wichtiger ist mir, dass auch diese Menschen Unterstützung erfahren und auch Teil der Gesellschaft sind und auch so wahrgenommen werden.
Rosenmontag bei uns mit dem Mannheimer Stadtprinz Marco Klein. Wir haben jetzt so viel von dir gehört. Ich hatte den Eindruck, du hast bestimmt öfter schon mal die Frage gekriegt, ob du in die Politik gehen magst.
Ja, tatsächlich ist es so. Ich weiß nicht, ob ich 100% dafür gemacht wäre. Ich glaube, so bis zu einer gewissen Ebene könnte ich es mir sehr gut vorstellen, wo man auch noch was bewegen kann. Ich weiß nicht, ob ich mir mit vielen Parteizwängen, ob ich da so klar käme, weil ich bin wirklich jemand, der schon seine gefestigte Meinung auch von vielen Dingen hat. Und ich weiß nicht, ob ich mich da immer so anpassen könnte, wie das eine Partei will, gerade auf Bundesebene. Aber ja, so ein bisschen vorstellen könnte ich es mir vielleicht schon, weil auch das ja etwas ist, was dem Gemeinwohl zuträglich ist. Jeder Politiker geht mal in die Politik irgendwann, so hoffe ich zumindest, weil er was für die Gemeinschaft tun will und nicht zwingend für sich und für seine Lobby. Von daher, wenn es der Gemeinschaft dienlich wäre, würde ich es natürlich machen.
Was wäre da ein Traumjob? Stadtprinz war eine Traumaufgabe. Was wäre in der Politik eine Traumaufgabe?
In der Politik eine Traumaufgabe wäre, glaube ich, wenn ich wirklich etwas dahingehend bewegen könnte, dass die Gemeinschaft ein bisschen zusammenwächst. Ich glaube, so Themen, wo man beruflich schon mal unterwegs war, im Bereich Gesundheit, im Bereich Sicherheit, Verteidigung, das wäre für mich schon sehr interessant, wenn ich dort die Möglichkeit hätte, mein Fachwissen mit einzubringen, aus der, ich nenne es jetzt mal Schlammzone auch heraus. Mhm. Weil ich habe immer so auch über die Zeit im Beruf, in der Pflege, auch beim Bund, die Erfahrung gemacht, dass Politik, je höher es ist, sich tatsächlich auch nur zum Fototermin kommt und sich nicht mehr mit dem Schlupflevel auseinandersetzt. Es ist leider so. Viele Termine sind gemacht. Und ich würde mir mehr Politiker wünschen, die wirklich auch sagen, okay, ich gehe jetzt aufs Polizeirevier und erhalte mich mit den Polizisten unvorbereitet, keine Presseabteilung vorher dabei, im Rettungsdienst, im Krankenhaus. Wir tauchen da jetzt einfach auf und möchten jetzt hören, der Verteidigungsminister, der zu seinen Soldaten geht, ohne mit irgendeinem Kommandeur vorher gesprochen zu haben.
Je passiert?
Leider nein. Also ich habe es zumindest nicht erlebt. Vielleicht passiert sowas. Aber ich würde mir das für die Zukunft wünschen. Und wenn ich sowas machen könnte, würde ich es auf alle Fälle so machen, dass ich sage, okay, da wo die Probleme tatsächlich sind, da wollen wir die auch unverblümt einfach hören. Weil da wissen wir auch dann, in welche Richtung können wir vielleicht was ändern.
Aschermittwoch ist die Zeit als Stadtprinz vorbei, nehme ich an. Wie schließt du ab?
Also viele meiner Vorgänger haben gesagt, es wird ein ganz schwieriger Tag für dich. Die Tränen, die sind nicht rausgedrückt dann, weil du hast eine bunte Phase, du hast das Ganze gelebt jetzt einfach, du konntest Freude transportieren, du bist der Prinz gewesen, die Nummer 1 in dem Moment in der Stadt. Ich glaube, das wird schon mal schwierig und ich musste mich auch an die Rolle gewöhnen. Ich habe ja Begleiter, die mir die Tür aufmachen, die mir die Tür zumachen. Das ist mir so ein bisschen schwer gefallen, das
zu akzeptieren. Du hast dich als Personal gewöhnt.
Du gewöhnst dich als Personal und ich glaube, das ist Spaß beiseite, da muss man sich auch dran gewöhnen, aber ich glaube, es wird schon so ein bisschen was fehlen, so offen Freude transportieren zu können. Aber ich habe schon vor, danach mich auch in der Fasnacht weiter zu engagieren. Im Rennverein ohnehin, da geht nahtlos, geht das dann ins Rennjahr über. Also ja, ich hoffe, dass ich das so weitertragen kann und mal gucken, was die Zukunft bringt.
Hast du dir was vorgenommen für die Fastenzeit? Das machen ja viele.
Nee, ganz ehrlich nicht. Ich glaube, dass die nächsten Wochen so stressig sind, dass ich schon auf einiges verzichte. Es hört immer so fast nach, denk mal, hoch die Tassen. Als Stadtprinz kannst du das nicht. Du trinkst schon mal dein Sekt irgendwo mit. Aber so tief ins Feiern kommst du gar nicht rein, weil doch der ein oder andere Auftritt nach dem nächsten kommt. Ich will einfach aktiv während der Fastenzeit das ganze Revue passieren lassen. Mir nochmal diese ganzen Momente, die vielleicht einfach wie im Film an mir vorbeigegangen sind, nochmal vorrufen und dann einfach nach vorne sehen und hoffen, dass die Zeit einfach positiv weitergeht.
Also als Mannheimer Stadtprinz im Einsatz ganz herzlichen Dank für deinen Besuch in SWR1 Leute, Marco Klein.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.